Das Leben ist nicht fair. Das singt Herbert Grönemeyer in einem seiner bekanntesten Lieder, Der Weg. Und geschrieben hat er das nach einem schweren persönlichen Verlust. Er hat im November 98 seine Frau verloren. Sie ist an Krebs gestorben, war erst 45 Jahre alt. Und für Grönemeyer ist, das kann man verstehen, eine Welt zusammengebrochen. Er hat sich jahrelang zurückgezogen, sehr darunter gelitten, dass er seine Frau so verloren hat. Und dann dieses Lied. Du hast jeden Raum mit Sonne geflutet, hast jeden Verdruss ins Gegenteil verkehrt. Nordisch nobel, deine sanftmütige Güte, dein unbändiger Stolz. Das Leben ist nicht fair. Und es ist klar, was er damit sagen wollte. Er konnte das nicht verstehen. Wie kann meine Anna mit 45 Jahren sterben? So ein lieber Mensch, so eine gute Frau, die so viel Fröhlichkeit in mein Leben gebracht hat, die so viel Schönes ins Leben von anderen reingebracht hat. Das hat sie nicht verdient. Das ist doch nicht fair. Und er konnte nur ohnmächtig daneben stehen. Sie stirbt, er steht daneben und er hadert sehr damit. Und wir können es verstehen. Ich glaube, viele von uns kennen dieses Gefühl, wenn wir einen lieben Menschen verlieren oder wenn wir sonst Schweres in unserem Leben erleben, dass wir uns schon fragen, warum? Warum ich? Warum er? Warum sie? Ist das denn fair? Es kann dir den Boden unter den Füßen wegziehen, so wie das Grönemeyer den Boden weggezogen hat. Und so ein Ereignis oder so, wenn du sowas erlebst, dann zerstört das jede Illusion in deinem Leben, dass du die Kontrolle hast. Das nimmt sie weg. Es lehrt dich, es lehrt uns auf eine sehr harte Art, wir haben das Leben nicht im Griff. Wir denken es manchmal, aber wir haben es nicht im Griff. Im Buch Prediger begegnet uns das immer wieder, dieses Thema, dass wir nicht die Kontrolle haben, dass wir machen und tun in diesem Leben unter der Sonne, aber dass wir es doch nicht im Griff haben. Und das ist auch in dem Kapitel 8 im Prediger sehr, sehr deutlich. Der Prediger spricht darüber, aber er spricht auch über die Frage, wie werden wir eigentlich weise an diesen Situationen, an diesen Umständen, in dem Leben unter der Sonne, im Leben in einer gefallenen Welt. Was hilft uns, damit umzugehen? Wie werden wir weise? Ich möchte uns nur mal erst den ersten Vers lesen aus Prediger 8, Vers 1. Heute arbeite ich mit der Schlachter-Übersetzung, weil die manches bisschen besser noch übersetzt und trifft. Ihr findet den Bibeltext in dem Gottesdienstblatt. Da ist er in der Schlachter-Übersetzung abgedruckt. Und es heißt dann in dem ersten Vers: Wer ist wie der Weise und wer versteht die Deutung der Worte? Die Weisheit eines Menschen erleuchtet sein Angesicht und die Härte seiner Gesichtszüge wird verwandelt. Hier setzt der Prediger das Thema für das ganze Kapitel und er ist eigentlich schon, ja, auch schon länger mit diesem Thema unterwegs. Wie lebe ich eigentlich weise unter der Sonne? Stellt die Frage, wer ist wie der Weise? Wer versteht die Deutung der Worte? Und dann sagt er, die Weisheit eines Menschen erleuchtet sein Angesicht und die Härte seiner Gesichtszüge wird verwandelt. Das ist ein Bild dafür, dass Weisheit uns wirklich verändert, sichtbar verändert. Wenn wir Gottes Weisheit tiefer begreifen, tiefer verinnerlichen, dann kommt es nach außen. Sogar die Gesichtszüge werden verwandelt, sagt er. Es ist ein Bild vielleicht sogar mehr als das. Ich glaube, dass man es wirklich sehen kann in unserem Leben. Ob wir verbissen festhalten an Dingen, die keinen Halt geben und kein Fundament, oder ob wir Gott kennen. Ich glaube, das macht das Gesicht wirklich weich, es verändert unsere Gesichtszüge. Ich glaube, es ist wirklich wahr. Aber auf jeden Fall ist es ein Bild dafür, Weisheit zeigt sich sichtbar in unserem Leben. Und sie zeigt sich gerade auch im Umgang mit den richtig schwierigen Bereichen in unserem Leben. Und der Prediger nennt zwei Bereiche, die die Gesichtszüge hart machen können. Das eine, da haben wir gerade schon am Anfang drüber nachgedacht, Leid und Ungerechtigkeit in unserem Leben. Und das erste, da geht er in den Versen 2 bis 9 drauf ein, unser Umgang mit Autorität in unserem Leben, unser Verhältnis zur Obrigkeit. Es kann dein Gesicht hart machen. Und manche haben das vielleicht schon mal auf Demonstrationen beobachtet, wie da manche Menschen hasserfüllt auf der Demo stehen und schreien und kämpfen gegen ein ungerechtes System, gegen den Staat, gegen das Patriarchat, gegen was auch immer. Und du siehst es im Gesicht, da ist eine Härte drin, da ist eine Unerbittlichkeit drin. Vielleicht kennst du es auch in deinem eigenen Leben, dass du kämpfst damit, dich Obrigkeit unterzuordnen, sie anzuerkennen. Was ist weise? Wie gehen wir damit um? Der Prediger fordert uns sehr heraus. Ich lese die Verse 2 bis 9. Er sagt, ich sage, befolge den Befehl des Königs, und zwar wegen des vor Gott geleisteten Eides. Lass dich nicht von seinem Angesicht verscheuchen und vertritt keine schlechte Sache, denn er tut alles, was er will. Denn das Wort des Königs ist mächtig, und wer darf zu ihm sagen, was machst du? Wer das Gebot bewahrt, der will nichts von einer bösen Sache wissen. Und das Herz des Weisen weiß um Zeit und Gericht. Denn für jedes Vorhaben gibt es eine Zeit und ein Gericht. Denn das Böse des Menschen lastet schwer auf ihm. Denn er weiß nicht, was geschehen wird. Und wer sagt ihm, wie es geschehen wird? Kein Mensch hat Macht über den Wind, dass er den Wind zurückhalten könnte. So gebietet auch keiner über den Tag des Todes. Auch gibt es im Krieg keine Entlassung. Und der Frevel rettet den nicht, der ihn verübt. Dies alles habe ich gesehen und mein Herz all dem Treiben gewidmet, das geschieht unter der Sonne in einer Zeit, da ein Mensch über den anderen herrscht zu seinem Schaden. Ich bete noch mit uns, bevor wir uns das genauer anschauen. Vater im Himmel, du sagst uns in deinem Wort, in Jakobus 1, dass wenn es uns an Weisheit mangelt, dass wir dich bitten sollen und dass du uns dafür nicht tadelst und zurechtweist, sondern dass du uns gerne Weisheit schenken willst. Und so wollen wir dich bitten, lass uns weise werden, auch durch dieses Kapitel 8 im Prediger. Lass du uns in der Gotteserkenntnis und in wahrer Weisheit wachsen, zu deiner Ehre. Amen. Also das Erste, was wir hier sehen in den Versen 2 bis 9, ist Weisheit im Umgang mit Autorität. Das ist eine ganz herausfordernde Botschaft für vielleicht viele von uns, dass der Prediger sagt, es ist weise, sich dem König unterzuordnen. Erkenn die Autorität über dir an. Wie begründet er das? Nicht damit, dass er sagt, der König, der tut nämlich immer das Richtige. Der macht immer alles perfekt und gut, deshalb ordne dich ihm unter. Sehr wichtig zu sehen, das ist nicht seine Begründung hier. Tatsächlich ist sich der Prediger sogar sehr bewusst, dass Autorität auch schlecht ausgeübt werden kann und dass sie schlecht ausgeübt wird in dieser Welt, in dieser gefallenen Welt. Er sagt in Vers 9, dass es zum Leben unter der Sonne dazugehört, dass ein Mensch herrscht über den anderen zu seinem Schaden. Macht kann missbraucht werden, Macht korrumpiert. Macht kann in den Händen der falschen Leute, wenn es Menschen haben, die böse Absichten haben, was sehr Gefährliches sein. Und der Prediger ist da nicht blauäugig. Und trotzdem sagt er in Vers 2, befolge den Befehl des Königs. Und zwar wegen des vor Gott geleisteten Eides, sagt er dann. Das ist nicht der einzige Grund. Wir gehen jetzt auch nicht auf jeden Punkt einzeln ein. Er sagt auch zum Beispiel, es ist auch gefährlich, dem König ungehorsam zu sein. Er sagt, du hast auch gar keinen Einfluss darauf. Du kannst dich dem König nicht einfach widersetzen. Es wäre wie wenn du den Wind irgendwie gebieten willst. Das können wir nicht. Aber sein Hauptargument, warum wir dem König gehorsam sein sollen, ist wegen des Eides Gottes. Er macht ganz deutlich, Gehorsam zwischen dir und dem König, zwischen dir und der Obrigkeit, das ist nicht eine Sache einfach zwischen dir und einem anderen Menschen, sondern es ist eine Sache zwischen dir und Gott. Unterordnung ist eine Sache zwischen dir und Gott, auch Unterordnung unter Menschen, Unterordnung unter eine Obrigkeit im Staat. Die Bibel, die zeigt uns das auch an anderen Stellen, dass jeder Herrscher in dieser Welt nur Autorität hat, weil Gott sie ihm gegeben hat. Und die Bibel macht keine Ausnahmen. Sie sagt es für jeden Herrscher in dieser Welt, für jeden Präsidenten, für jeden König, für jeden Diktator, für jeden Tyrann. Er kann nur herrschen, weil Gott das zulässt, weil Gott ihm diese Autorität gewährt in dieser Welt. Das ist ganz herausfordernd. Paulus bekräftigt das im Römerbrief in Kapitel 13, wenn er sagt in Vers 1, jeder Mann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Denn es ist keine Obrigkeit außer von Gott. Wo aber Obrigkeit ist, ist sie von Gott angeordnet. Es gilt für die Könige, es gilt für eine demokratisch gewählte Regierung in der Bundesrepublik Deutschland. Ihre Aufgabe, die Gott für sie hat, ist, dass sie für Ordnung sorgen sollen, dass sie das Böse bestrafen sollen in einer Gesellschaft. Und das ist auch der Maßstab, an dem Gott sie misst, einen Bundeskanzler misst, einen Präsidenten misst, wen auch immer. Hast du das getan? Bist du deiner Verantwortung gerecht geworden? Hast du das Böse bestraft? Hast du für Ordnung gesorgt? Und da wird sich jeder Einzelne einmal vor Gott verantworten müssen. Aber was ist deine und was ist meine Verantwortung, wenn wir nicht Bundeskanzler sind? Wenn wir nicht Präsident sind? Unterordnung. Das sagt der Prediger hier, das sagt die Bibel an anderen Stellen genauso. Das ist richtig vor Gott. Das ist weise. Und daran werden wir gemessen. Und jetzt höre ich schon den einen oder anderen, ja, gilt das denn immer? Muss ich mich denn immer unterordnen? Sagt die Bibel nicht genauso, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen? Unbedingt. Unbedingt, das sagt die Bibel. Apostelgeschichte 5 haben wir ein Beispiel, eine Geschichte, wo die Apostel vor den Hohen Rat geschleppt werden und der Hohe Rat sagt, ihr dürft nicht mehr evangelisieren, ihr dürft nicht mehr von Jesus predigen, hört auf damit. Und dann sagen sie in Apostelgeschichte 5, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen und sie gehorchen nicht und sie reden weiter von Jesus und sie evangelisieren weiter. Sie ordnen sich nicht unter diesem Gebot. So sollen das auch wir nicht tun, wenn der Staat von uns verlangt, dass wir sündigen, dass wir gegen Gott handeln. Wenn er uns persönlich dazu zwingen will, wenn der Staat in unserem Land ein Gesetz erlassen würde, du darfst nicht mehr das Evangelium weitergeben, dann gehorchst du nicht als Christ. Wenn der Bundestag beschließt, ab jetzt beten alle in diesem Land nur noch Friedrich Merz an, dann tun wir das nicht. Gott gebe uns die Kraft, dass wir sowas nicht tun. Wenn die Regierung uns zwingen will, die Menschenwürde mit Füßen zu treten, Menschen zu verfolgen, ihnen Böses anzutun, Menschen, die auch in Gottes Ebenbild geschaffen sind wie wir, dann gehorchen wir nicht. Wir folgen der Regierung nicht ins Böse, wir tun das nicht. Und gleichzeitig bleibt dieses große Prinzip bestehen, denn das sind die Ausnahmen. Das Prinzip bleibt bestehen, dass auch Unterordnung unter eine Regierung Gottes Wille ist, Unterordnung unter die Obrigkeit Gottes Plan und seiner Weisheit entspricht. Es ist gut, wenn wir uns unterordnen, es ist gut, wenn du das tust. Findest in der Bibel viele Beispiele von Menschen, die das getan haben. Findest einen Josef, der das in Ägypten getan hat, sich untergeordnet hat dem Pharao. Daniel und seine Freunde, die sich in Babylon untergeordnet haben. Die Apostel, die zwar sich nicht untergeordnet haben, diesem Gebot, ihr dürft nicht mehr evangelisieren, das haben sie gemacht. Gleichzeitig haben sie keine Rebellion auf die Straße getragen, keinen Aufstand gemacht, sondern sie haben die Ordnung im Römischen Reich anerkannt. Paulus hat sie anerkannt, hat positiv darüber geschrieben. Es ist was Gott angeordnet hat. Und es ist ganz bemerkenswert, da auch mal drüber nachzudenken, in was für Systemen sich diese Leute untergeordnet haben. Also an Josef, der sich dem Pharao in Ägypten untergeordnet hat, und Daniel, den babylonischen Herrschern, die Apostel einsortiert im Kaiserreich. Glaubt doch nicht, dass diese Herrscher wirklich anders waren als die Herrscher unserer Zeit. Ich meine, wir klagen manchmal über Trump und Putin und über Xi Jinping und andere, Aber das waren damals keine wirklich anderen Herrscher. Die haben auch viel Böses getan, die haben auch viel Leid über diese Welt gebracht und trotzdem haben sie sich untergeordnet. Gerade an den Freunden und an Daniel selber sehen wir, wie das aussieht. Daniel, der ja Karriere gemacht hat im Staatsapparat, ziemlich weit hochgekommen ist und der gehorsam war und nur dort, wo wirklich Kompromisse von ihm verlangt wurden in seiner Beziehung zum Herrn, da war er nicht gehorsam. So sieht es aus. Dort, wo ihm verboten wurde zu beten, hat er trotzdem gebetet. Dort, wo sie aufgerufen wurden, beugt euch vor diesem Standbild, sind sie stehen geblieben und haben den Preis bezahlt. So sieht es aus, so geht es zusammen. Unterordnung und man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Jesus selber hat auch keine Rebellion gebracht. Jesus wurde gefragt, sollen wir Steuern zahlen an den Kaiser in Rom? Jesus nimmt die Münze und er sagt, was ist denn für ein Bild drauf? Und dann sagt er den Leuten, gebt doch dem Kaiser, was dem Kaiser gehört. Zahlt eure Steuern, treu. Aber gebt Gott, was Gott gehört. So geht das zusammen. Warum ist es dann aber oft so schwer, sich unterzuordnen, sich unter die Obrigkeit unterzuordnen? Ich denke, das liegt an vor allem zwei großen Themen. Das eine ist unser eigenes Herz. Unser eigenes sündiges Herz, was es nicht möchte, dass irgendjemand uns sagt, was wir zu tun und zu lassen haben. Wir ordnen uns, viele von uns zumindest, nicht sehr gerne unter. Haben ein Problem mit Anweisungen, die wir nicht nachvollziehen können oder die wir doof finden. Wir wollen uns nicht so gern unterordnen. Das kennen viele von uns. Es hat was mit unserem sündigen Herz zu tun. Mit der Rebellion gegen Gottes Autorität, die zeigt sich oft auch in der Rebellion gegen menschliche Autorität. Das andere, und das ist wie die andere Seite der Medaille, ist, dass wir natürlich auch regiert werden von Menschen, die auch sündige Herzen haben. Und die Böses tun, die Falsches tun, die schlechte Wege einschlagen. Und so wie wir beim Leid vielleicht denken, das ist doch nicht fair, das ist doch nicht richtig, so denken wir das auch bei manchen politischen Beschlüssen unter Umständen. Und manchmal ist dann der Gedanke nicht so fern, dass ich dann sage, ja, wenn ich so regiert werde, wenn ich schlecht regiert werde, dann muss ich nicht mehr gehorsam sein, dann gilt das nicht mehr. Und was sagt der Prediger? Und was sagt Jesus? Und was sagen uns die Zeugnisse von vielen in der Bibel? Doch, dann gilt's auch. Wenn du denkst, es braucht Veränderung in einem Land, Obrigkeit muss sich verändern, du hast genug Optionen, du kannst beten. Du kannst dich in einer Demokratie, wie wir sie in Deutschland haben, einbringen, politisch engagieren, da sagt die Bibel nichts dagegen. Du kannst dich einbringen zum Wohl der Menschen in diesem Land, im Rahmen deiner Möglichkeiten. Vielleicht schaffst du es bis zum Bundeskanzler. Du kannst auch demonstrieren gehen. Das ist ja sogar in unserer Verfassung festgeschrieben. Das gehört zu unserer Ordnung, dass wir auch auf die Straße gehen können und sagen können, das finden wir, das wollen wir anders haben. Aber was nicht geht, ist Rebellion gegen die Obrigkeit. Rebellion, die sich vielleicht ausdrückt darin, dass wir die Gesetze für uns anpassen und sagen, an das Gesetz halte ich mich einfach nicht. Und das fängt manchmal ganz klein an. Ich habe schon Christen kennengelernt und am Ende trete ich hier noch jemand auf die Füße, die sagen, ich zahle keine GEZ-Gebühren, sehe ich nicht ein, für ARD, ZDF zu bezahlen, kommt nur Schund, die machen sich lustig über meinen Glauben, da bezahle ich nicht dafür. Das ist kein Fall von, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen, tut mir leid. Es ist ein Gesetz in unserem Land, es zwingt dich nicht zur Sünde, du kannst es einfach auslassen, den Fernseher, du schaust es nicht an. Wir zahlen unsere Steuern. Es ist auch nicht weise, auf die Regierung zu schimpfen. Auch das passiert manchmal vielleicht sehr schnell. Ich habe das auch schon getan. Dass wir sehr schlecht reden über die, die uns regieren. Und am Ende des Tages reden wir damit nicht nur schlecht über Menschen, sondern wir sagen, wenn wir es mal tiefer uns anschauen, auch Gott, du hast einen Fehler gemacht. Du hast uns die falsche Regierung gegeben. Das dürfen wir sagen. Bibel hat Platz dafür, aber wir sagen es nicht, indem wir über Menschen schimpfen, sondern dann lasst uns zu Gott direkt gehen. Dann lasst uns ihm in den Ohren liegen und klagen und sagen, Herr, ich verstehe das nicht, das ist so ungerecht, das ist so falsch, in welche Richtung sich die Welt bewegt, vielleicht auch unser Land bewegt, greif doch ein. Du bist der Chef aller Chefs, du bist der König aller Könige, du bist der Herr. Ich habe es ja eh nicht im Griff. Ich kann ja den ganzen Tag schimpfen und mich schlecht fühlen über alles, wie es läuft. Aber ich kann auch zum lebendigen Gott gehen und ihm das sagen. Und er ermutigt uns, genau das zu tun, zu beten. Musst du an das Wort denken aus Jeremia 29, Vers 7, wo Gott seinem Volk sagt, was verschleppt ist nach Babylon. Nicht, mach da einen Aufstand in den Städten und schimpft auf die Regierung und kämpft gegen das System, sondern Gott sagt, Jeremia 29, Vers 7, sucht der Stadt Bestes, in die ich euch habe wegführen lassen, und betet für sie zum Herrn, denn wenn ihr es wohl geht, so geht es auch euch wohl. Das ist das, was weise ist, für die Regierung zu beten, sich einzusetzen für die Stadt, für das Land. Obrigkeit wirklich anzuerkennen als etwas, was Gott gibt in dieser gefallenen Welt. Ab Vers 10 spricht der Prediger dann über ein zweites Thema, und das zeigt uns auch, dass wir eben die Dinge oft nicht im Griff haben, und das ist die Ungerechtigkeit in dieser Welt. Wie gehen wir weise mit ihr um? Was ist ein weiser Umgang mit Ungerechtigkeit in dieser Welt? Ich lese ab Vers 10. Es heißt dann, ich sah dann auch, wie Gottlose begraben wurden und zur Ruhe eingingen, während solche, die recht gehandelt hatten, den heiligen Ort verlassen mussten und vergessen wurden in der Stadt. Auch das ist nichtig. Weil der Richterspruch über die böse Tat nicht rasch vollzogen wird, darum ist das Herz der Menschenkinder davon erfüllt, Böses zu tun. Wenn auch ein Sünder 100-mal Böses tut und lange lebt, so weiß ich doch, dass es denen gut gehen wird, die Gott fürchten, die sich scheuen vor seinem Angesicht. Aber den Gottlosen wird es nicht gut ergehen, und er wird dem Schatten gleich seine Tage nicht verlängern, weil er Gott nicht fürchtet. Es ist eine Nichtigkeit, die auf Erden geschieht, dass es Gerechte gibt, denen es nach dem Tun der Gottlosen ergeht, und Gottlose, denen es nach dem Tun der Gerechten ergeht. Ich habe gesagt, dass auch das nichtig ist. Darum habe ich die Freude gepriesen, weil es für den Menschen nichts Besseres gibt unter der Sonne, als zu essen und zu trinken und fröhlich zu sein, dass ihn das begleiten soll bei seiner Mühe alle Tage seines Lebens, die Gott ihm gibt unter der Sonne. Also das ist der zweite Punkt, Weisheit im Umgang mit Ungerechtigkeit, die es in der Welt so, die so ausgebreitet, verbreitet ist. Und das ist die große Frage, die den Prediger hier bewegt. Warum ist denn das Leben so schrecklich unfair? Und wie gehe ich damit um? Das scheint ja oft so, dass das Böse sogar noch belohnt wird. Auf jeden Fall, dass die Bösen mit ihrer Bosheit davonkommen. Und er teilt ein paar Beobachtungen mit uns. Eine Beobachtung vom Friedhof, von einem Begräbnis, wo er hingeht und da wird jemand begraben, der hat so gottlos gelebt. Aber es ist ein wunderbares Begräbnis. Die Menschen reden positiv über diese Person und heben sie in den Himmel. Und vielleicht hast du das schon mal erlebt. So ein Begräbnis, so eine Beerdigung, wo du gedacht hast, habe ich mich hier im Friedhof getäuscht? Bin ich ja an den falschen Ort gefahren? Die Person, von der die gerade alle reden, die kenne ich gar nicht. Ich habe den Eindruck, das war ein Heiliger, aber ich habe den ganz anders kennengelernt. Das war doch ein Tyrann. Hat doch das Leben seiner ganzen Familie schlechter gemacht statt besser. Der hat so viel Böses getan in dieser Welt und jetzt reden alle auf einmal so positiv und freundlich von ihm. Manchmal so, wenn Diktatoren begraben werden, da ist dann das große Loblied auf diesen tollen Führer und du denkst dir, aber das ist doch nicht gerecht, dass jemand da noch so besungen wird und gefeiert wird in seinem Tod, der so böse war. Und auf der anderen Seite kennen wir die Geschichten von Märtyrern, die für ihren Glauben gestorben sind und die verbrannt wurden und die wie Müll entsorgt wurden und keiner hat sich um sie geschert und gekümmert. Und manche Geschichten wurden aufgeschrieben, viele auch nicht. Ist doch nicht gerecht. Ist auch nicht gerecht, dass die Bosheit oft gar nicht zur Rechenschaft gezogen wird. Das sagt der Prediger hier auch in Vers 11. Er sagt auch, warum das so ist. Er sagt, weil der Richterspruch über die böse Tat nicht rasch vollzogen wird. Darum ist das Herz der Menschenkinder davon erfüllt, Böses zu tun. Mit anderen Worten, die Menschen sind böse, weil sie nicht bestraft werden. Es passiert nichts. Sie merken, ich komme damit durch. habe das in den letzten Jahren ein paar Mal erleben müssen, dass ich irgendwo einkaufen war oder mal war ich im Theater und ich komme zurück auf den Parkplatz und sehe unser Auto, ganze Seite verkratzt, eingedellt, weit und breit niemand, der sich dafür verantwortlich fühlt. In keinem der Fälle haben die sich jemals bei mir gemeldet und gesagt, ich würde gern für den Schaden aufkommen. Warum nicht? Weil es funktioniert, du kommst damit davon. Es gibt Überlegungen, so eine Fahrerflucht gar nicht unter Strafe zu stellen, weil da kommt man eh nicht hinterher. Das passiert jeden Tag, manche von euch haben es auch erlebt, jeden Tag passiert das und man kommt nicht hinterher. Also warum soll man das bestrafen? Lass sie einfach laufen. Aber es ist doch nicht fair. Tut mir den Gefallen, fahrt nicht weg. Steht gerade für den Schaden. Lasst uns die Welt ein bisschen besser machen wenigstens. Aber es bleibt unfair. Ganz viel Bosheit wird nicht bestraft. Und am schwierigsten ist, was der Prediger dann in Vers 14 beschreibt. Es scheint eben in diesem Leben unter der Sonne so zu sein, dass es gar keinen Unterschied macht, ob ich für Gott lebe oder ob ich gottlos bin. Er stellt fest, der Gerechte, es gibt Gerechte, denen geht es schlecht und es gibt Gottlose, denen geht es sehr gut. Gottlose, die eine wunderbare Ehe haben, tolles Haus, gut geratene Kinder, die sind gesund, denen fehlt es an nichts. Und Menschen, die den Herrn fürchten, denen es geht wie Hiob oder anderen, die richtig, richtig schlimme Zeiten erleben. Das ist doch nichtig, sagt er, das macht doch keinen Sinn, das ist doch einfach unfair. Und vielleicht kennst du den Kampf sehr persönlich und auch dieses Ringen damit. Wie kann das sein, Gott? Du zeigst mir in deinem Wort, dass du gut bist, dass du mich lieb hast. Wie passt das zusammen mit meinem Leben, mit dem, wo ich da gerade durch muss? Du sagst, du bist mächtig, hast alles in deiner Hand. Warum kannst du es in meinem Leben nicht so fügen, dass die Sachen sich auflösen, dass es einfacher wird, dass es leicht wird, dass ich da wieder rauskomme aus dem Elend? Warum bin ich schon so lange in diesem finsteren Tal, in dem ich sein muss? Solche Fragen, die können sehr, sehr quälend sein. Und was sie manchmal noch schlimmer macht, ist, wenn dann Christen kommen und dir sagen, also schau mal dein Leben an, da muss ja irgendwo Sünde sein in deinem Leben. Komm, wir suchen die jetzt zusammen und dann kannst du umkehren und dann wird es gut in deinem Leben. Wenn du Buße tust, dann wird alles gut, dann wirst du gesund, dann lösen sich die Probleme auf. Nicht, dass ihr mich falsch versteht, das sagt Gottes Wort uns auch, dass das auch sein kann, dass Gott Leid in unserem Leben gebraucht, um uns zur Umkehr zu bringen. Aber diese Rechnung so aufzumachen, das geht nicht auf. Und der Prediger sagt uns hier, das geht nicht auf. Es gibt Gerechte, denen geht es schlecht. Es gibt Gottlose, denen geht es gut. Viel, viel Leid, was wir persönlich erleben, viel Ungerechtigkeit, durch die wir durch müssen, die hat nicht mit unserer persönlichen Sünde zu tun. Das ist ja genau der Kampf. Und der Prediger löst die Spannung auch nicht auf für uns. Vielleicht hättest du gerne Antwort und sagst, ja, warum ist denn das so? Und der Prediger löst es nicht wirklich auf. Er sagt nicht, warum das so ist. Und trotzdem ist das, was er uns hier sagt, ganz, ganz hoffnungsvoll. Es ist ein großer Trost, wenn du Gott kennst, wenn er dein Herr ist. Weil er nämlich hier in den Versen 12 und 13 uns sagt, das scheint alles so zu sein, dass es da keine Logik dahinter gibt und es ist unfair, aber es gibt eine größere Perspektive. Es gibt das Leben unter der Sonne, aber es gibt auch das Leben im Himmel über der Sonne. Es gibt die Perspektive Gottes darauf und die ist so wichtig, die zu sehen. Wenn du Ungerechtigkeit erlebst, dann ist es wichtig, dass du erkennst, was der Prediger hier sagt. Wenn auch ein Sünder 100-mal Böses tut und lange lebt, so weiß ich doch, dass es denen gut gehen wird, die Gott fürchten, die sich scheuen vor seinem Angesicht. Aber dem Gottlosen wird es nicht gut ergehen und er wird dem Schatten gleich seine Tage nicht verlängern, weil er Gott nicht fürchtet. Was für ein Trost! Was für ein Trost! Am Ende ist es eben doch so, Gott sieht die Bosheit, Gott schafft Gerechtigkeit. Gott ordnet auch das Leben von seinen Kindern, von denen, die zu ihm gehören, von den Gerechten. Er bringt die Dinge in Ordnung in deinem Leben. Das Leid, was du erlebst, die Ungerechtigkeit, durch die du musst, das ist eine Momentaufnahme. Gemessen an der Ewigkeit ist eine Momentaufnahme. Der Moment kann sich manchmal sehr, sehr lang anfühlen. Sehr lang. Und doch ist es eine Momentaufnahme. Das, was kommt, ist, dass Gott dich in seine Arme schließt, dass er dir Gerechtigkeit verschafft, dass er deinem Leid ein Ende macht, ein für alle Mal. Und du wirst, wenn du dort bist, bei ihm nicht zurückschauen und damit hadern, wie das damals war. Du wirst keine Tränen mehr darüber vergießen, warum hast du das nicht früher gemacht, Gott. Du wirst erkennen, dass es gut war, so schwer es war, dass Gott dich einen guten Weg geführt hat. Das ist die eine Seite. Die andere ist aber auch sehr herausfordernd, weil er eben uns auch hier sagt, der Gottlose, der mag 100-mal was Böses tun und er mag vielleicht denken, ich komme damit davon. Sieht ja keiner, schafft mir sogar noch einen Vorteil. Aber am Ende ist es nicht so. Am Ende ist da ein Gott. Am Ende steht jeder von uns mal vor Gott, der gerecht ist und der gerecht richtet. Es ist ganz wichtig, dass wir sehen, dass der Gottlose, der hier beschrieben ist, dass wir alle sind von Natur aus. Wir sind alle von Natur aus, nicht die Gerechten, die das verdient hätten, dass Gott uns in die Arme schließt und sagt, herzlich willkommen daheim, ich habe eine Ewigkeit für dich bereit, ich schließe den Himmel auf, das haben wir nicht verdient. Weil jeder von uns gegen die Autorität, gegen diese Obrigkeit Gottes rebelliert hat und wir wollten uns nicht unterordnen, wir wollten seinen Willen nicht tun, wollten ihm nicht gehorchen, wir wollten unseren eigenen Weg gehen. Und deshalb ist es dieses Gericht, was der Prediger hier beschreibt, was wir alle verdient hätten. Wie gut, dass die Bibel uns mehr sagt und dass uns gerade das Neue Testament es so aufschließt und deutlich macht, dass Gott uns nicht für unsere Ungerechtigkeit bestraft, wenn wir zu Jesus Christus gehören. Dass Gott seinen geliebten Sohn Jesus in diese Welt gesandt hat, dass Gott selber Mensch geworden ist. Er hat ein gerechtes Leben gelebt, er hat Gott wirklich gefürchtet, er hat für den Vater gelebt. Und wir sehen an Jesus, dass eben dieser Zusammenhang zwischen Sünde und Leid und Ungerechtigkeit, dass man den nicht machen kann. Bei Jesus trifft er nicht zu. Jesus war absolut gerecht. Es war absolut gut, er hat nichts Böses getan. Und trotzdem ist er durch das schlimmste Leid gegangen, was diese Welt jemals gesehen hat. Als er Gottes Zorn auf sich genommen hat am Kreuz von Golgatha, als die Menschen davor erstmal verspottet haben, angespuckt, einen falschen Prozess gemacht haben und als sie ihn gehämmert haben an dieses Kreuz, der Gerechte, der stirbt für die Gottlosen. Es war unsere Schuld, die er auf sich genommen hat, unsere Ungerechtigkeit, die er getragen hat. Ich möchte es nutzen, auch von diesem Text her, wenn du Jesus Christus nicht so kennst als den Retter von Sünden, als den, der deine Ungerechtigkeit getragen hat, lass dich von ihm retten. Lass dich von Christus versöhnen mit Gott. Lass dir ein neues Leben schenken. Weil das, was der Prediger hier beschreibt, das ist eigentlich fast... Also wenn wir noch andere Stellen in der Bibel lesen, klingt es fast ein bisschen harmlos, wenn er dann sagt, er wird dem Schatten gleich seine Tage nicht verlängern, weil er Gott nicht fürchtet. Was der Prediger hier beschreibt, ist, dass den Gottlosen Gottes Gericht sein Zorn erwartet, dass das, was Jesus am Kreuz getragen hat, wenn er es nicht für dich getragen hat, du selber dafür gerade stehen musst, das Feuer der Hölle erleben musst, keine Ewigkeit mit Gott hast, sondern eine Ewigkeit unter Gottes Zorn. Wie gut, dass Gott Menschen liebt, ungerechte Menschen liebt und mit sich versöhnt. Was für ein Geschenk. Ich möchte es jeden von uns fragen, wenn du Christ bist, weißt du eigentlich, wie beschenkt du bist? Wie reich, wie gesegnet? Gott, Jesus selbst hat deine Ungerechtigkeit getragen. Du gehst frei aus dem Gericht. Und es verändert das Leben unter der Sonne. Das hat das Potenzial, uns weise zu machen, weil wir erkennen, es ist trotzdem, es ist oft unfair, es ist ungerecht, aber wir haben diese größere Perspektive und die macht uns weise in mehrfacher Hinsicht. Die macht uns weise zum einen, dass wir erkennen, dass es tatsächlich sogar gut ist, dass es in dieser Welt noch ungerecht zugeht. Glaubst du das, dass das noch gut ist, dass es in dieser Welt ungerecht zugeht? Es klingt paradox, aber es ist wirklich gut, denn solange es in dieser Welt noch ungerecht zugeht, solange Jesus Christus nicht wiedergekommen ist und ein für alle Mal Gericht hält, solange gibt es Hoffnung für gottlose Menschen, solange gibt es Hoffnung für die Ungerechten. Solange geht der Ruf raus, lasst euch versöhnen mit Gott. Ich bin so froh, dass ich das hören durfte, bevor Jesus wiedergekommen ist und dass ich es glauben durfte, dass er nicht zum Gericht gekommen ist, bevor ich das Evangelium persönlich verstehen durfte. Und ich hoffe, ihr seid auch froh, dass er nicht vorher wiedergekommen ist. Das geht nur in einer Welt, in der Ungerechtigkeit noch möglich ist, wenn Gott einmal alles ordnet und alles beendet, und das wird er tun, ganz sicher, dann gibt es die Möglichkeit zur Umkehr nicht mehr. Das ist dann vorbei. Solange wir in so einer Welt leben, wie wir jetzt leben, können wir Menschen das Evangelium bezeugen und wir dürfen damit rechnen, dass da noch Menschen sind, die das glauben werden. Wenn Menschen wie Herbert Grönemeyer singen, das Leben ist nicht fair, wenn sie sagen, das ist doch ungerecht, wie es hier zugeht, dann können wir da anknüpfen und ihnen sagen, das nimmst du richtig wahr, das ist wirklich ungerecht, wie es in dieser Welt zugeht. Und wir können vielleicht sogar fragen, wie kommst denn du da eigentlich drauf? Weil wenn du denkst, das ist alles per Zufall entstanden und es gab einen Urknall und dann gab es die Evolution, warum hast du überhaupt die Idee, dass es gerecht zugehen sollte in dieser Welt? Woher kommt das? Also wer schuldet hier irgendjemand was? Und dann können wir ihnen sagen, wisst ihr, das ist was, was Gott in uns reingelegt hat als Menschen, dieses Gefühl, es müsste doch anders sein. Hier ist doch was völlig kaputt in dieser Welt. Und es ist genau der Punkt, an dem Menschen begreifen, ja, das ist nicht fair. Und wo sie persönlich begreifen können, ich brauche Rettung, diese Welt braucht Rettung und es gibt einen Retter, Jesus Christus. Gleichzeitig zeigt sich ein weiser Umgang mit der Ungerechtigkeit hier in diesem Leben auch darin, dass wir unserem Herrn vertrauen, auch in Leid und Schwierigkeiten. Dass du dich nicht blenden lässt, nicht täuschen lässt von dem, was du siehst, dass du vom Sichtbaren auf das Unsichtbare schaust und wirklich erkennst, Gott steht drüber. Und ich weiß, es ist leichter gesagt als getan. Das sagt sich dann sehr leicht in der Predigt. Das kann ein sehr harter Weg sein, das persönlich mit Gott oder auch mit Glaubensgeschwistern durchzubuchstabieren. Ich suche meinen Trost wirklich beim Herrn. Ich vertraue ihm, dass er auch gut ist, wenn ich Ungerechtigkeit erlebe. Es gibt einen wunderbaren Psalm, der das Thema auch aufgreift. Und wenn du gerade in so einer Situation bist, dann will ich dich ermutigen, den zu lesen, durchzubeten. Der Psalm 73, wo Asaf Gott klagt, warum geht es den Gottlosen so gut? Und mir geht es so schlecht und ich muss so viel Leid erleben. Und auch Asaf löst es nicht auf, er gibt uns nicht die Antwort. Ah, deshalb ist es in seinem Leben so. Aber was Asaf erkennt in diesem Gebet und in diesem Prozess, dass es so viel besser ist, den lebendigen Gott zu kennen und zu ihm zu gehören, eine Beziehung zu ihm zu haben, als ein Leben vielleicht zu haben ohne Leid und Schwierigkeiten. Lieber dieses Leid und die Schwierigkeiten, aber mit Gott zusammen, als ein Leben in Saus und Braus, aber ohne Gott. Und er erkennt auch, dass die Herrlichkeit auf ihn wartet. Auch darüber singt er in diesem Lied. Das ist nicht der Endpunkt, es ist eine Momentaufnahme, eine Durchgangsstation. Die Herrlichkeit kommt. Ein dritter Punkt, wie uns das weise macht, ist fast ein Refrain in diesem Buch, dass er sagt, wenn das so ist in dieser Welt, dann ist das Beste, was man tun kann, eigentlich Vers 15, dass wir essen und trinken und fröhlich sind. Und über das haben wir schon immer wieder nachgedacht und es ist wirklich so wichtig, dass wir bei aller Ungerechtigkeit und allem Leid immer wieder dahin finden, das Leben als ein Geschenk Gottes anzunehmen. Und selbst in den Schwierigkeiten nicht nur auf das Schwere zu schauen, sondern auch auf das Gute, was Gott uns schenkt. Mit dankbaren Herzen auch zu genießen, uns zu freuen an dem Essen, an dem Trinken, vor allem an der Beziehung, die wir zum Herrn haben. Wir können in einer ungerechten Welt trotzdem fröhlich und dankbar sein, weil wir den Herrn kennen. Kommt zum letzten Punkt und den habe ich ein bisschen eingekürzt. Der ist nicht dieser dritte Punkt im Predigtblatt, sondern den habe ich einfach Fazit überschrieben. Kurz und knackig, wir kommen zum Schluss und zum Fazit. Der Prediger, der hat mit uns darüber nachgedacht, dass wir so vieles nicht im Griff haben. Wir haben schlicht die Kontrolle nicht, das ist eine Illusion. Das gilt für menschliche Autoritäten, die über uns bestimmen. Und es ist nicht weise, hat er uns gezeigt, gegen sie anzukämpfen und gegen sie zu rebellieren. Die sind eingesetzt von Gott in dieser Welt. Und es ist wichtig, dass wir das anerkennen und uns ihnen unterordnen. Es geht Gott nicht um blinden Gehorsam. Du sollst nicht sündigen. Und doch will er eine echte Unterordnung. Und es ist viel mehr als nur, wenn ich das gut finde oder nur, wenn ich den Sinn dahinter verstehe. Tatsächlich ist das ja keine Unterordnung. Also wenn ich es nur mache, wenn ich es gut finde, wenn ich den Sinn dahinter verstehe, dann geht es eigentlich immer noch so, wie ich das für richtig halte. Unterordnung ist viel weiter. Und wir haben dann über die Ungerechtigkeit nachgedacht, die wir erleben. Und es ist weise, keine falschen Schlüsse draus zu ziehen. Nicht zu denken, Gott sieht ja gar nicht. Gott richtet ja gar nicht. Er wird es tun. Er will jetzt, dass noch viele gerettet werden. Petrus sagt es in 2. Petrus. Dass das der Grund ist, warum Jesus Christus noch nicht wiedergekommen ist, dass noch viele diese Gnade finden. Es bleiben aber auch viele Fragen offen und das müssen wir einfach anerkennen. Und das sagt uns der Prediger auch ganz am Ende. Vieles bleibt rätselhaft. Der Mensch kann Gottes Werk nicht ergründen, sagt der Prediger in Vers 17. Ich lese uns den, habe ich ja noch gar nicht gelesen. Er sagt, das sah ich an dem ganzen Werk Gottes, dass der Mensch das Werk nicht ergründen kann, das geschieht unter der Sonne. Obwohl der Mensch sich Mühe gibt, es zu erforschen, so kann er es nicht ergründen. Und wenn auch der Weise behauptet, er verstehe es, so kann er es dennoch nicht ergründen. Und der Prediger sagt hier jetzt nochmal und nochmal, dreimal insgesamt, wir können Gottes Werk nicht ergründen. Das ist uns einfach zu groß. Es gibt viele Fragen, viele Dinge, die Gott tut. Da können wir noch so lange drüber grübeln und sogar noch so lange die Bibel studieren und wir werden es nicht verstehen. Es ist zu tief für uns. Warum lässt er Diktatoren so lange gewähren, so viel Übel anrichten in dieser Welt? Warum? Warum gibt es Menschen, die eine Not nach der anderen erleben, ein Leid nach dem anderen und andere, die werden 100 Jahre alt, ohne eine richtig große Krise erlebt zu haben und schlafen dann friedlich ein? Warum? Warum hört der eine das Evangelium und kommt zum lebendigen Glauben und jemand anders hört das und macht sein Herz zu und wird hart dagegen und will das nicht glauben? Es sind so viele Rätsel, so viele offene Fragen. Und echte Weisheit, die zeigt sich nicht darin, dass wir alle Antworten haben. Also wenn das unser Ziel ist, weise zu werden, dass wir dann auf alles eine Antwort haben, den Zahn zieht uns der Prediger. Wird nicht passieren. Vielmehr ist das Gegenteil der Fall. Wir werden erkennen, wir haben auf vieles keine Antwort, aber wir kennen den, der am Werk ist, der regiert, der, dessen Tun so viel größer ist als unser Verstehen, unser Tun. Genau das ist dann auch so befreiend, zu wissen, unser Herr hat die Kontrolle. Ich habe sie nicht, aber der Herr hat die Kontrolle. Er regiert über die Mächtigen, er regiert über jeden Umstand, über die Ungerechtigkeit. Er ist an der Arbeit, gewaltig. Und du kannst ihm vertrauen, er weiß immer, was er tut. Er ist gut und seine Pläne sind absolut perfekt. Ich möchte mit uns beten. Danke, Vater, dass du uns Weisheit lehrst in deinem Wort. Danke für das Buch Prediger und dass es wirklich diese ganzen Themen auch anpackt, die uns so zu schaffen machen können. Die Ungerechtigkeit, Unterordnung unter Autorität, unter die Obrigkeit. Hilf uns, dass dieses Wort uns wirklich weise macht, dass wir lernen, nach deinem Willen zu leben. Lernen, weise zu erkennen, was dran ist in diesem Leben unter der Sonne und auch immer wieder den Blick zu heben darüber, hin zu dir, zu sehen, du bist der, dessen Tun so viel größer ist als das, was wir tun können und auch uns ausdenken und verstehen können. Danke, dass du wirklich die Macht hast, über dieser Welt stehst. Danke auch für die Gnade, die immer noch gilt und immer noch da ist, dass du in diese ungerechte Welt es hineinrufst. Lasst euch versöhnen mit mir und dass wir das in Christus wirklich erfahren können. Wir loben dich dafür, es ist der größte Schatz in unserem Leben und wir beten dich dafür an. Amen.